Deutschlandfunk, Information und Musik.
Egal wo in Deutschland, der Blick entlang der Straßenzüge in unseren Städten zeigt es, die deutschen Innenstädte sind in der Krise. Die großen Warenhäuser machen nach und nach dicht und hinterlassen leerstehende Flächen. Auch viele mittelgroße Einzelhändler schrumpfen ihr Filialnetz zusammen. Dafür reihen sich 1-Euro-Läden an Spielhallen, Billigbackshops und den immer gleichen Drogeriemärkten. Der Abstieg der Innenstädte hat sich in der Corona-Pandemie beschleunigt, denn Shoppen war ja zeitweise nur im Netz möglich. Aber der florierende Onlinehandel war schon vorher ein Sargnagel für die City. Wie kommen unsere Innenstädte da heraus? Das habe ich Andreas Reiter gefragt. Er ist Zukunftsforscher beim ZTB Zukunftsbüro in Wien und arbeitet hierzulande als Berater beim Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in NRW. Wie groß ist die Krise der Innenstädte, Andreas Reiter?
Ja, ich würde dieses Wort Krise eigentlich vermeiden und generell durch Transformation ersetzen. Denn die ganze Welt ist in Transformation. Ja, das sind oft evolutionäre, manchmal auch disruptive Prozesse. Und Innenstädte sind natürlich auch in einer mehrfachen Transformation. Da kommt die digitale Transformation ganz stark zum Tragen. Da kommt die Dekarbonisierung und da kommen natürlich diese kulturellen, soziodemografischen Veränderungen auch.
Wie zeigt sich das zum Beispiel?
Das zeigt sich, wir haben ja die erste große Transformation hatten wir in der Pandemie erlebt, wo wir gemerkt haben, dass sich das Stadtleben verändert. Denken Sie an Homeoffice, Remote Work. Plötzlich sind immer weniger Leute in die Innenstädte hineingekommen. Ja. Die üblichen Mobilitätsmuster haben sich verschoben. Ja. Wir sind gewohnt, dass die Menschen zwischen 7 und 9 Uhr in die Innenstädte hineinfahren oder dann wieder am Abend heraus. Und plötzlich, wenn Leute 3, 4 Tage zu Hause oder an anderen Orten arbeiten, dann verändert sich dieses Mobilitätsmuster und das wird sehr, sehr fragmentiert. Das hat natürlich eine Auswirkung, einen Impact auf den Handel, auf die Gastronomie und so verschieben sich ganz unterschiedliche Muster in den Innenstädten vor allem.
Sie kritisieren das bisherige Konzept der Innenstadt als, Zitat, Umkleidekabine. Was meinen Sie damit?
Ja, wir haben ja in den letzten Jahrzehnten, wenn Sie nach dem Zweiten Weltkrieg sich diese Epoche anschauen, Wirtschaftswunder, 60er, 70er, 80er Jahre, diese Jahrzehnte waren ja geprägt von einem Konsumwachstum auch und da hat sich die Innenstadt, ja, und zwar in ganz Europa, sehr uniform und sehr signifikant hin zu einer Einkaufsstadt entwickelt. Oft spricht man ja auch von einer City. City heißt eigentlich nichts anderes, als ob wir ein Ressort, ein Einkaufszentrum hier verwalten würden. Und wir haben da so immer dieses gleiche Prinzip. Da gab es diese großen Ankermieter, das waren die Karstadts dieser Welt, die es ja heute alle nicht mehr gibt, ja, diese großen Einkaufszentren. Dann gab es eine Einkaufsstraße oder zwei und das Ganze wurde noch mit Park- und Tiefgaragen etc. aufgeladen. Ja, und diese Entwicklung, diese rein konsumistische Entwicklung, die ist ein für alle Mal vorbei, ja, weil sich das Konsumverhalten der Menschen ändert, weil etliches in den digitalen Raum hinauswandert, Stichwort E-Commerce, aber vor allem, weil Menschen andere Bedürfnisse haben als zunehmend andere Bedürfnisse als Einkaufen. Und das sehen Sie ganz deutlich, wenn Sie sich die unterschiedlichen Generationen hin anschauen. Bei älteren Konsumentinnen und Konsumenten ist noch Einkaufen das wichtigste Motiv, das muss man dazu sagen, um in die Innenstadt zu fahren. Bei Jüngeren, je jünger, desto weniger. Ja, also die heute 20- bis 25-Jährigen, diese Generation Z, die suchen was anderes. Die suchen Begegnung, die suchen Kommunikation, da geht es um soziale Plätze, soziale Orte.
Sie sprechen ja nicht von der Krise der Innenstadt, sondern von Transformation. Aber jetzt sehen wir zum Beispiel auch bei so Großstädten wie Frankfurt am Main mit ihrer Zeil, also einer der umsatzstärksten Einkaufsstraßen in Deutschland, immer weniger Passanten, immer weniger Filialisten und Filialen. Stehen selbst sozusagen die Innenstädte der Metropolen, die so als sichere Bank galten, auf der Kippe?
Ich glaube, es wird sich extrem differenzieren. Da gibt es Bereiche, da gibt es natürlich, wird in Zukunft auch noch zum Teil eingekauft. Das müssen aber sehr, sehr attraktive Orte sein. Das sind meistens multifunktionale Orte, wo eben Einkaufen ein Teil des Gesamterlebnisses ist. Wir haben in Wien solche Beispiele oder auch in anderen Städten gibt es das, wo dann ein grüner Dachgarten für die Menschen konsumfrei auch begehbar gemacht wird. Sie haben dort drinnen ein Hotel, sie haben dort drinnen Shoppingbereiche, sie haben Gastronomie. Also es wird alles viel, viel multifunktionaler. Sie haben die Stadtbibliothek zum Beispiel drin. Da gibt es in Bochum jetzt ein wunderbares neues Projekt, das gebaut wird, das Haus des Wissens, wo ebenfalls multifunktional Marktplatz und Bildungseinrichtungen unter einem Dach quasi bespielt werden. Und das sind Modelle der Zukunft.
Ja, wie sie vielleicht aussehen könnte, die Zukunftsinnenstadt, da sollten wir uns gleich nochmal angucken, nochmal kurz zu dem, was aus dem Ruder läuft oder halt eben nicht mehr funktioniert. Wenn wir uns zum Beispiel eine Straße wie die Ehrenstraße in Köln anschauen oder die alte Schönhauser Straße in Berlin, also kleine feine Boutiquen und Gastronomien, da funktioniert ja das noch. Diese Quartiere, die leiden auch, aber vor allem unter gestiegenen Mieten und Immobilienpreisen. Wie groß ist die Gefahr von dieser Seite, der rein wirtschaftlichen Seite der Immobilienwirtschaft?
Ja, die Immobilienwirtschaft ist natürlich auch unter gewaltigem Zugzwang, denn verschiedenste Konzepte funktionieren dort nicht mehr so. Es funktioniert das klassische Bürogebäude immer weniger, denn auch das hat sich durch die digitale Transformation verändert. Ja, wir gehen von einem verminderten Bürobedarf von, da gibt es unterschiedliche Studien, Bandbreite zwischen 10-25% aus. Es werden noch Büros gebraucht, allerdings kleiner, denn wenn Sie ein Drittel der Belegschaft remote arbeiten haben, dann brauchen die weniger Fläche. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass sich natürlich die großen Shoppingflächen verändern. Auch da gibt es einen verringerten Bedarf. Also zum einen wandern viele, wie gesagt, aus dem physischen stationären Bereich in den virtuellen Bereich. Und zum anderen braucht es einfach auch weniger Fläche, weil wir andere Konzepte haben mit Delivery-Konzepten, ja, und. Also da kommt der Immobilienhandel unter Druck und deswegen glaube ich, dass diese hohen Immobilienpreise auf den Handel bezogen auch nicht mehr zukunftsfähig und haltbar sind.
Und wenn wir jetzt ganz praktisch sehen, mit dem Blick auf das Thermometer, mit der zunehmenden Hitze des Sommers, da werden die Innenstädte ja in Zeiten des Klimawandels ja auch noch zusätzlich unattraktiver. Es zieht die Menschen raus ins Grüne. Ja. Wird das in Zukunft noch ein größeres Problem? Können wir davon ausgehen?
Da haben Sie einen richtigen Punkt und wichtigen Punkt angesprochen. Wir sprechen deswegen ja auch von, gibt es Konzepte wie Schwammstädte etc., dass wir die Innenstadt und die Stadt natürlich generell klimagerecht gestalten müssen. Da spielt die grüne und blaue Infrastruktur eine ganz zentrale Rolle, also Wasserbegrünungen, Fassadenbegrünungen, Dachbegrünungen. Und wir sehen in Vorreiterstädten, ich selbst lebe in Wien, das ist sozusagen eine der weltweit immer begehrtesten und lebenswertesten Städte, da sieht man sehr, oder auch in skandinavischen Städten sieht man das, wie sehr diese Innenstadt immer stärker zu einer, unter Anführungszeichen, Wohlfühlzone auch ausgebaut wird. Ja, das bringt die Leute in die Innenstädte hinein, aber die Menschen suchen eben dort auch mehr als einkaufen. Sie wollen sich begegnen, es braucht Spielplätze. Ich weiß nicht, ob Sie in einer Innenstadt einen Spielplatz kennen, es gibt die kaum in Deutschland, aber da wird sich dramatisch etwas verändern.
Wie sieht denn dieser Mix der Zukunft aus? Also wir haben jetzt schon herausgearbeitet, grüner wird es werden als Wohlfühlzone, Parks vielleicht, besonders gestaltete Plätze, so Begegnungsorte. Was kommt noch dazu?
Die Innenstadt der Zukunft wird eigentlich so ein Remake der Stadt, wie wir sie vor der Industrialisierung hatten, sein. Und da waren ja die Funktionen nicht getrennt. Ja, da hat man gewohnt, gearbeitet an ein und demselben Ort. Das wird in einer digitalen Gesellschaft immer stärker möglich. Das heißt, wir haben die Verschränkung von Wohnen, Arbeiten, Bildung, Freizeit, Kultur. Das sind alles Bereiche, die verschränkt werden müssen. Und erfolgreiche Konzepte bringen zum Beispiel junges Leben in die Innenstadt. Das sind zum Beispiel Ausgründungen von Universitäten. Ja, also ist die Stadt Siegen in Westfalen hat zum Beispiel in der Innenstadt eine Universität mit sehr komplexer Architektur hineingepflanzt. Das bringt junges Leben in die Innenstadt. Sie können sich Schulen vorstellen, Bildungseinrichtungen. Da müssen wir hin und das wird sozusagen die früheren Konsumtempel ersetzen.
Die Frage ist, wer soll das finanzieren angesichts knapper Kassen in den Kommunen?
Ja, ich glaube, dass der Spielraum erstens, wie Sie ansprechen, natürlich gering ist, aber Sie können das, indem Sie diese Public-Private-Partnership-Modelle forcieren. Das heißt, wir brauchen dringend eine neue Form der Komplizenschaft, der Kollaboration zwischen öffentlicher Hand, zwischen den Behörden, Politik und natürlich den Unternehmen. Und da spielt ganz stark die Immobilienwirtschaft herein, die sich gemeinsam um Innenstadtorte, und zwar im System und nicht nur einen einzelnen Ort, kümmern. Denn auch einem Immobilienbesitzer muss klar sein, dass meine Immobilie nur dann an Wert hält oder gewinnt, wenn das Umfeld entsprechend attraktiv entwickelt ist.
Sagt im Deutschlandfunk Andreas Reiter, Zukunftsforscher und Leiter des Marktforschungsinstituts ZTB Zukunftsbüro in Wien. Ihnen vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.